Wenn wir unsere Zukunft retten wollen, müssen wir eine bessere Party schmeißen als diejenigen, die nur die Vergangenheit wieder aufwärmen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute spreche ich mit Marcel Aberle. Marcel ist Zukunftsforscher und wie ihr wisst, beschäftige ich mich auch sehr, sehr gerne mit dem Thema Zukunft und spreche deswegen auch sehr gerne mit Zukunftsforschern. Marcel hat sich Zeit genommen, ist schon ein paar Wochen her, wo unser Gespräch stattgefunden hat und wir haben uns unterhalten allgemein über das Thema Zukunft, Zukunft gestalten, Zukunft verstehen. Und Marcel hat vor kurzem ein spannendes Buch rausgebracht mit dem Titel Zurück zur Zukunft, was ich dem einen oder anderen meiner Partner und Kunden auch zu Weihnachten geschenkt habe, weil es für mich ganz ein besonderes Buch war. Es war sehr nahbar geschrieben, es war sehr pragmatisch und hat ganz einfache Bilder geformt zum Thema Zukunft gestalten. Und genauso tief ging es auch rein zwischen dem Gespräch zwischen mir und Marcel. Wir haben uns vertieft in ganz verschiedene Felder, sind mal nach links, nach rechts abgebogen, haben uns Gedanken gemacht, wie wir einfach Zukunft greifbarer machen können, haben uns auch unterhalten, warum trotzdem Zukunft Angst macht und warum wir auch vielleicht in einer Welt leben, wo dieser Blick nach vorne momentan etwas fehlt. Und somit wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei einer weiteren Folge rund um das Thema Zukunft mit Marcel Aberle.
Herzlich willkommen beim Be Proud Podcast. People, Culture, Brand.
Ja, lieber Marcel, wie schon aus unserem jetzigen Vorgespräch kurz erwähnt, freue ich mich darauf, dass wir zum Jahreswechsel ein sehr spannendes Gespräch führen. Ich habe es dir schon angekündigt, es gibt keine Agenda. Ich freue mich auch auf ein völlig freies Gespräch. Wie im Intro schon angekündigt, dreht sich bei dir alles um die Zukunft. Wir werden heute mal rausfinden, wie weit wir davon in der Gegenwart sprechen müssen oder wie weit wir uns vorausbeamen müssen. Bevor wir loslegen und ich meine typischen Fragen auch an dich stelle, vielleicht erklärst du ganz kurz ein paar Meilensteinen. Wer bist du? Was machst du?
Ja, danke, Marco. Finde ich übrigens super sympathisch. Keine Agenda, die Gespräche liebe ich. Ja. Genau, ja, Marcel Aberle, wie man am Namen vielleicht auch schon ein bisschen erkennen kann, spätestens quasi, da habe ich am Dialekt, ich bin in der Nähe von Stuttgart geboren, habe dann lange in der Industrie, in der IT-Industrie gearbeitet und mich da aber dann auch schon angefangen mit Innovationen zu beschäftigen. Damals halt sehr fokussiert auf IT-Innovationen. Ja, ganz stark damals schon auf so das Thema kollaborative Tools. Bin dann darüber auch nach Wien gekommen zu Siemens. Bin da dann immer mehr so in die IT-Innovationsberatung auch eingestiegen. Hab da die Siemens wurde dann von der Atos übernommen. Ist auch ein großer IT-Dienstleister. Hab da das Innovationszentrum mit aufgebaut und viele Innovationsprojekte geleitet. Und irgendwann hatte ich dann keine Lust mehr auf Großkonzerne, weil das war dann auch schon 13 Jahre irgendwann. Dann bin ich so auf die andere Seite gewechselt, nämlich in die Startup-Szene. War da dann 6 Jahre lang unterwegs. Es war wirklich wild. 2 Startups mit aufgebaut. Alles mitgemacht, Höhle der Löwen, Interview beim Playboy, also war verrückte Zeit, ja. Und dann hatte ich beim zweiten Startup, ja, waren wir uns nicht mehr so über das Business Model einig, dann bin ich da ausgestiegen und habe dann die Chance gehabt, beim Zukunftsinstitut einzusteigen. Und da war ich dann auch 4,5 Jahre, habe das 3,5 Jahre geleitet quasi in Österreich. Und ja, so da bin ich dann wirklich richtig tief, sage ich mal, so weg von der, ja, klassischen Innovation oder inkrementellen Innovation, so nach dem Motto, hey, was sind aktuell, gibt es schon für Tools und was kann man da jetzt mitmachen und so weiter. Schon weggekommen zu, hey, wo geht's eigentlich hin, was sind die großen Treiber, was sind die großen Entwicklungen, die die Zukunft formen. Und ja, das hat mich dann auch total fasziniert und da bin ich auch wirklich dranblieben. Jetzt bin ich auch schon seit 2,5 Jahren selbstständig und ja, wie du sagst, dreht sich nach wie vor alles um Zukunft.
Gibt es ja meistens wahrscheinlich bei dir auch nicht, aber wie schaut denn so ein Tag oder eine Woche aus bei einem Menschen, der sich viel mit Zukunft beschäftigt, der viel bestimmt sich mit Daten beschäftigt, mit Impulsen beschäftigt, Impulse, wo er einfangen muss, wo er wieder abgeben soll. Ja. Wie ist so deine Woche? Wie viel bist du im Büro? Wie viel bist du auf Bühnen? Wie viel musst du schreiben? Wie schaut bei dir so eine Woche aus?
Ja, spannende Frage, wenn ich das Jahr reflektiere. Also grundsätzlich, was ja viele immer fragen, wie machst du denn Research und wann? Ja, das ist so ein Thema. Also bei mir ist es mittlerweile so, ich mache eigentlich immer Research. Also wenn, sobald ich die Augen aufmache, ja, bin ich im Trend-Research-Modus. Ja, also du gehst einfach durch die Welt und also ich nehme so Muster, Veränderungen, Signale, spannende Dinge. Das kann eine Reklame sein, das kann eine Aussage in der U-Bahn sein, das kann alles Mögliche sein, das kann ein Flyer sein. Die saugt meine Wahrnehmung einfach automatisch schon auf. Ja, und dann verarbeite ich das. Oder bei mir funktioniert das ganz hands-on mit Microsoft OneNote. Ja, habe ich da meine Struktur. Ich sehe was, ich fotografiere das, ich schreibe es auf, ich speichere einen Link ab. Und speichere das quasi so in meine Datenbank ein. Ja. Also das läuft dauerhaft. Und das ist ja bei, muss man auch sagen, ist ja bei vielen Jobs so. Also ich sag mal, wenn du jetzt mit dem Architekten redest, der geht ja auch durch die Welt und sieht dann spannende architektonische Geschichten. Das nimmt er auch ganz normal wahr. Und so ist bei mir eben mit Trends, ja. Ansonsten habe ich schon gewisse Zeitblocker, wo ich dann, ja, diese ganzen Signale, die ich aufschnappe, quasi verarbeite. Weil ich bin ja auch in mehreren Trend-Research-Netzwerken Mitglied, ja. Also zum Beispiel bei Trendwatching, ist jetzt in Amsterdam, wir haben ein globales Netzwerk an Trendspottern. Da bin ich quasi für Deutschland, Österreich und Schweiz einer davon. Und da muss ich quasi auch 4 Signale, ja, 4 Patterns im Monat einliefern. Ja, und dafür darf ich dann zum Beispiel die ganze Datenbank nutzen. Und da gibt es schon Zeiträume, die ich mir blocke. Und das dann auch mache, ja. Und ansonsten kommt es ganz stark darauf an, was für Projekte ich im Moment habe. Ja, also habe ich in der Woche eine Keynote oder vielleicht auch mehrere Keynotes, dann plane ich mir quasi, also ich plane immer die Wochen dann vor, wo ich dann schaue, okay, wann bereite ich mich vor auf die Keynote, Reisezeit etc. pp. Und dann bin ich natürlich schon wahnsinnig viel unterwegs. Also bin schon immer viel on the go. Also so klassische Bürozeit gibt's wenig. Ich habe auch gar kein Büro. Ja, also ich habe ein Homeoffice, ich habe immer wieder, dann bin ich immer wieder im Coworking Spaces. Aber so eine klassische Office-Zeit, die gibt's eigentlich nicht, die ist sehr dynamisch. Ja, und dann auch Workshops finden dann oft beim Kunden statt oder irgendwie in Offsite-Locations. Und so ist es schon, ja, also ist schon sehr dynamisch, muss man sagen. Ja, bin viel unterwegs und ja, aber es macht Spaß. Wie eingangs schon gesagt habe, dieses Jahr war wirklich wahnsinnig viel los, da war ich so viel unterwegs. Da freue ich mich jetzt schon sehr auf die Feiertage.
Ja, glaube ich absolut. Was war denn der Punkt, dass dich so an dem Thema Zukunft, Trends, so magisch gecatcht hat, dass du jetzt wirklich ja mehrere Jahre schon in dem Berufsfeld bist und noch mehr Jahre
Ja.
bleiben wirst? Was ist dann für dich so der Trigger, dich mit dem Thema so zu beschäftigen?
Ich glaube, es gab so zwei, also ich sag mal so, zu das Innovationsthema fand ich schon immer spannend. Ich weiß nicht, kennst du noch diese Pro-Idee-Kataloge, beziehungsweise die gibt es, glaube ich, immer noch,
Ja, die
ja.
gibt's
Und das
noch.
fand ich als Kind, ja, die gibt's noch, gell? Die sind ja aus Deutschland und die fand ich immer schon spannend als Kind. Ja. Immer so die neuesten Gadgets und die neuesten Tools und da hatte ich auch echt immer viel. Und das fand ich schon immer cool, ja. Also so das Thema, was ist neu und diese Innovationsthema fand ich immer faszinierend. Und dann war es aber wirklich so, also ich war eigentlich meine ganze Karriere war zu Beginn sehr technologisch, aber dann ging es schnell Richtung Innovation. Das habe ich ja schon ein bisschen dargestellt. Und es waren dann so, also der Film Back to the Future hat mich sehr inspiriert, wo ich denke so, krass, also wie kommt man auf die Ideen überhaupt, dass das so aussieht und dass das passiert? Also das Buch von mir heißt ja auch Zurück zur Zukunft von mir und dem Markus Iofcea. Also Back to the Future hat mich sehr inspiriert, der Film. Das war schon ein großer Trigger. Und der zweite große Trigger war eigentlich der Matthias Hawkes mit dem Buch Megatrends. Das war, glaube ich, so um die 2011, als ich das gelesen habe, habe ich dann wirklich gemerkt, so, was ich auch vorher schon gesagt habe, dass es ja eigentlich viel spannender ist oder zumindest für mich viel spannender ist, zu schauen, wo geht's denn eigentlich hin? Und was sind so die großen Treiber der Zukunft? Und das ist hat mich da viel mehr gereizt, wie so die aktuellen, was weiß ich, Software-Gadgets oder Hardware-Gadgets, die es jetzt halt schon jetzt gibt. Und das hat mich, also die zwei Themen haben mich wahnsinnig inspiriert, an dem Thema Zukunft zu arbeiten.
Gibt es für dich heute Spezialfelder, wo du dich vertiefst, oder bist du eher generalistisch veranlagt? Wo siehst du dich thematisch?
Ja, also ich sag mal so, ich schnapp alles auf. Ja, ich lese auch alles Mögliche an Reports. Aber mein Fokus ist schon sehr stark auf das ganze Konnektivitätsthema. Ja, also ich komme ja auch aus der Technologie-Ecke, wie schon erwähnt, und eben Sportsbusiness. Das ist einfach so, sage ich mal, meine persönliche Leidenschaft. Also ich habe ja selber auch viel und lange Fußball gespielt. Und das sind so zwei Fokusthemen, die ich habe. Man muss sagen, jetzt in Beratungsprojekte von der methodischen Vorgehensweise, die ist unterscheidet, also kannst du auf alle Industrien überlegen, weil ich schon auch stark so aus den Megatrends und den großen Transformationen komme, und die sind ja auch für alle Industrien die gleichen. Und wenn es da dann Projekte gibt, die in andere Industrien abtauchen, dann hole ich mir oft auch einfach Experten und Expertinnen aus dem Netzwerk dazu. Ja.
Jetzt sprechen wir, glaube ich, beide ganz entspannt so vor den Feiertagen, freuen uns auf den langsamen Ausklang. Wenn ich jetzt mit dir spreche über Zukunft, bist du dann eher wirklich immer in der Zukunft? Also denkst du weit nach vorne? Bist du doch eher gegenwartsbasiert? Oder ist es sogar so, dass du ganz viel aus der Vergangenheit sogar noch mitnehmen musst? Also wo ist ein Zukunftsforscher oder Zukunftstyp wie du eigentlich unterwegs?
Ja, es ist im Endeffekt eine Kombination, muss man sagen. Also ich glaube schon auch, dass man von der Vergangenheit viel lernen kann. Ja, was mich schon ein bisschen irritiert, dass wenn du jetzt auf die breite Masse schaust und du dir anschaust in Sachen Zukunft, auf wen hören sie denn da? Und da hören halt die meisten auf den Ferrari. Und das ist schon ein bisschen für mich so, ey Leute, das ist ein Historiker. Also ich meine, der hat wirklich tolle Bücher geschrieben, ja. Der hat wirklich tolle Bücher geschrieben, gar keine Frage, aber ob er jetzt der beste Mann ist, um über Zukunft zu reden, ich bin mir nicht so sicher. Aber ich glaube, das zeigt auch viel von, ja, wie wir Menschen halt ticken. Ja, also wir halten schon sehr gerne an dem Bestehenden fest und wärmen halt gerne Zukunftsbilder auch aus der Vergangenheit wieder auf, weil es auch für unser Hirn viel einfacher ist, wie jetzt neue zu generieren. Und von dem her wandle ich das so bisschen zwischen den Welten hin und her. Also es ist schon immer wieder spannend, diese Historie anzuschauen, vor allem anzuschauen, wie hat sich das damals entwickelt, wenn da große Disruptionen kamen. Ja, also wie haben sich die Menschen verhalten? Also wenn du dir anschaust, wie die Menschen sich damals verhalten haben, als das Automobil kam, ja, erkennst du die gleichen Muster jetzt zum Thema KI, also zum Thema künstliche Intelligenz, ja, die totale Ablehnung bei vielen und Verteufelung und so weiter, hast du damals auch alles gehabt. Und wenn man dann natürlich solche Zeitungsartikel ausgrabt und beschreibt, wir haben das ja auch in unserem Buch gemacht, dann ist es schon spannend, die Muster zu erkennen und den Leuten das vorzuhalten. Ja, weil wenn du jetzt auf diese Zeitungsartikel und diese Bilder von damals schaust, dann hocken alle da und lachen. Ja, aber wenn du ihnen dann Zeitungsartikel und Muster aus der heutigen Zeit schaust, dann machen sie plötzlich nimmer, weil plötzlich erkennen sie, dass sie an den gleichen Mustern drin sind. Ja. Und dem her ist natürlich die Vergangenheit schon interessant. Aber spannend für mich ist schon sehr stark, hey, du kannst ja so mehrere Zugänge wählen. Du kannst ja sagen, hey, was wird denn passieren? Ja. Du kannst sagen, was könnte passieren? Also du kannst in Szenarien denken. Oder du kannst denken, was sollte denn passieren? Also wo wollen wir denn hin? Ja, und da ist natürlich schon immer spannend, welchen Weg du wählst, mit was du dich eben auseinandersetzt. Und was im Moment einfach ganz stark fehlt, sind die Zukunftsbilder. Wohin soll es denn eigentlich gehen? Das fehlt uns im Moment elementar. Also die Verunsicherung ist groß. Die Menschen suchen nichts mehr als Orientierung. Also das kann ich auch jedem empfehlen, egal ob es um den Partner geht, ob es um Kinder geht, ob es um Kollegen und Kollegen geht, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Der Mensch sucht im Moment nichts mehr nach Orientierung. Und wenn ihr irgendeine Chance habt, Orientierung zu liefern, dann macht's das. Ja, das kann ich nur mal so als allgemeinen Tipp mitgeben. Und da sind aus meiner Sicht quasi Zukunftsszenarien und Zukunftsbilder im Moment wirklich elementar. Und das ist natürlich auch das Spannende in meinen Projekten zu Beginn, zu des Research, ja. Aber dann in dem Arbeiten geht es natürlich stark um die Gegenwart. Also da geht es dann wirklich darum, das herunterzubrechen und zu sagen, okay, und was macht man denn jetzt? Was machen wir heute? Welche Entscheidungen müssen wir treffen? Ja. Und daher wandle ich quasi ständig zwischen diesen Welten hin und her. Ja.
Hast du für dich eine Branche, eine Zielgruppe, wo du merkst, dass das Verlangen nach Beratern, nach Coaches, Sparringpartner wie dir lauter wird? Also haben sich Branchen verändert? Verändert sich der Mittelstand oder verändert sich der Konzern? Oder wo bist du momentan eigentlich unterwegs?
Wow, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Also da würde ich ehrlicherweise, so ad hoc hätte ich da eines kein Muster, wo ich jetzt sage, die ändern sich ganz krass gerade oder die fragen jetzt ganz stark nach Foresight, Strategic Foresight oder Trend- und Zukunftsforschung oder Trend Research, wie man es auch immer nennen möchte, nach. Da hätte ich jetzt keine Muster erkannt. Also man merkt generell, dass einfach das ganze Thema Trend- und Zukunftsforschung oder Strategic Foresight, wie die Amerikaner sagen, schon eher zugelegt hat. Ja, also die so habe ich letztens auch einen Post gelesen bei LinkedIn, dass eben die Suchbegriffe What is Foresight und Strategic Foresight, dass die ja All-Time-High haben seit 2000. Also da merkst du schon, dass das mehr und mehr in die breitere Masse geht, dass die Leute einfach spüren, sie müssen sich mehr mit diesen Themen, mit Trends und mit Zukunft auseinandersetzen. Das ist so ein bisschen aufgebrochen zur Corona-Zeit. Da war das plötzlich, dass du dann merkst, irgendwie so die 10 Jahre plus davor waren so, hey, wir brauchen Innovationsmanagement und Innovationsmanager. Und jetzt merkst du, dann kam so die Phase, wo ich sage, ja, aber wir müssen das noch mit Foresight und Trendmanagement quasi unterfüttern. Ja, das muss ein Teil davon sein. Und ja, also wenn man sich da die Statistiken anschaut, erkennt man schon, dass die Bedeutung wächst. Das ist jetzt eine spezielle Branche gibt, das wüsste ich jetzt nicht, ja. Also wäre mir jetzt nicht untergekommen oder kenne ich auch keine Statistiken dazu, ja.
Jetzt wirst du wahrscheinlich geholt von Geschäftsführern, von gewissen Führungskräften. Mhm. Wie sieht es dann bei dir in der Arbeit aus? Nimmst du Mitarbeiter mit? Machst du Workshops auf mehrere Ebenen? Mhm. Also wie versuchst du dann die Metathemen, die ja zum Beispiel mich ultra faszinieren, und wo ich mich auch mal frage, okay, wie bringen es wir runter in die Gegenwart, in den Alltag, wie du aussagst, Entscheidungsgrundlagen zu schaffen? Also wie sieht es aus? Also du wirst wahrscheinlich geholt von der Geschäftsführung, denke ich mal. Wie erreichst du dann die Menschen, die vielleicht nicht gleich so dieses Open Mindset für dich haben, zu begeistern für das Thema, was du mitbringst?
Mhm. Genau, also die Arbeit an der Zukunft ist immer ein strategisches, also ist primär mal ein strategisches Thema. Daher passiert das Ganze auch viel auf der Top-Management-Ebene. Ja. Das ist klar und das brauchst du auch, weil da müssen einfach die großen Entscheidungen müssen auf der Ebene getroffen werden. Also die können, ich sage mal jetzt, mittel- oder unteres Management kann solche Entscheidungen auch nicht treffen. Ja. Und das kommt immer ein bisschen auf die Kultur des Unternehmens an und auch auf die Größe. Also da gibt's welche, wo sagen, hey, wir sind die vier, die haben jetzt irgendwie das Ruder in die Hand und wir entscheiden das und wir machen das und das ist auch okay so, ja. Und andere wiederum haben dann schon einen sehr partizipativen Prozess, die sagen, hey, wir halten uns eigentlich eher zurück und lassen unsere Leute mal arbeiten und schauen quasi, was da rauskommt. Und wir treffen dann letztendlich die Entscheidung. Ja. Also da gibt es die unterschiedlichen Konstellationen. Und das wird quasi auch dann immer zu Beginn abgesprochen. Also auch, wie partizipativ soll der Prozess generell aussehen? Also es gibt auch Firmen, die wollen halt eher so nach dem Motto, hey, mach du mal den Research und mach du die Empfehlungen und mach du das strategische Paper und liefer uns das und dann arbeiten wir damit weiter. Die wollen gar nicht so partizipativ arbeiten und andere sagen dann, nee, sie wollen da gemeinsam partizipativ arbeiten und ja, das gemeinsam gestalten. Und das sind auch bis hin zu Einzelcoachings. Also gestern hatte ich erst ein Einzelcoaching mit einem Top-Manager, ja, die auch einfach in einer Phase sind, wo sie viele Sachen umstellen müssen. Und dann komme ich quasi mit, und da geht es dann mehr auch um methodische Kompetenz, ja. und eher dann um Trendmethodologien und weniger ganz genaue Trends, ja, wo ich sage, hey, ihr müsst jetzt das und das anschauen, sondern geht es dann eher darum, wie könnte so ein Gesamtprojekt ausschauen, was kann er jetzt machen, was sind spannende Zugänge, was muss er erstmal intern klären, damit wir weiterarbeiten können und, ja. Also das ist sehr facettenreich.
Jetzt hast du ja eben schon angesprochen, dass das Thema Orientierung ja wahrscheinlich eine unserer großen Themen ist dieser Zeit. Zeitgleich merkt man aber auch, dass natürlich irgendwo Stillstand einhält, dass Menschen sich bewusst nicht nach vorne bewegen, sich auch vielleicht nicht bewusst mit Zukunft beschäftigen wollen, weil vielleicht Bilder fehlen, weil Perspektiven fehlen. Wie siehst du momentan das Thema? Also natürlich Zukunft gestalten, Zukunft, Riesentrendthema an sich, ja. Und zeitgleich aber auch die aktuelle gesellschaftliche Gefühlslage mit, wählen wir jetzt eher wieder links, wählen wir eher wieder rechts, wie verändern wir was auf ein Jahr? Also wie schaffen wir das oder wie siehst du das von, hey Leute, wir müssen nach vorn denken, wir müssen jetzt irgendwie auch Bilder wieder generieren und zeitgleich aber auch die Gesellschaft, die, ich nenne es mal auch oftmals mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die im Maschinenraum quasi arbeiten, die wissen davon nichts. Die wollen sich auch vielleicht mit sowas gar nicht beschäftigen. Das heißt, natürlich ist die Gefahr groß, dass gewisse Menschen sich immer mehr mit Zukunft beschäftigen und vielleicht deswegen auch manche Menschen in der Gegenwart irgendwo mehr verlieren. Wie hast du da für dich das Gefühl?
Ja, also das war auch so die initiale Zündung zum Buch, weil wir haben es ja genannt, zurück zur Zukunft, wo wir gesagt haben, hey, wir müssen uns wieder mehr mit Zukunft auseinandersetzen. Warum? Weil die Zukunft einfach kein Hoffnungsraum mehr ist in Europa. Ja, also es gibt auch viele Bereiche, wenn du nach Afrika schaust und andere Kontinente, sieht es anders aus. Ja, aber in Europa ist die Zukunft und ganz speziell in Deutschland ist die Zukunft kein Hoffnungsraum mehr. Also das merkst du, siehst du an den Statistiken, aber du musst eigentlich nur vor die Tür gehen, dann kriegst du Gespräche schon völlig automatisch mit. Und wenn ich habe dieses Jahr in Dresden einen Vortrag gehalten und dann hat ein Teilnehmer zu mir gesagt, wissen Sie, Herr Abele, wenn ich morgens aufstehe und die Nachrichten lese, dann würde ich am liebsten erstmal einen Wodka trinken. Ja. Und das ist halt so einfach das muss man verstehen, das ist eine fatale Grundlage für die Gestaltung der Zukunft, weil wir müssen uns eins bewusst machen. Das Einzigste, was von der Zukunft entsteht, sind ja diese Bilder, diese Projektionen, die unser Verstand jeden Tag automatisch erstellt. Ja, das ist mit einer der Hauptjobs für unseren Verstand. Der erstellt die Bilder, die Möglichkeiten, die Ängste, was könnte passieren. Das macht er die ganze Zeit. Und weil auf der Grundlage tun wir quasi auch unser Handeln in der Gegenwart rechtfertigen. Ja, wir machen jetzt A, B, C, damit XY nicht eintritt oder dass XY eintritt und so weiter. Aber wenn du jetzt hernimmst und diese Zukunftsbilder, ja, also die Stimmung, die ganzen Nachrichten, die sind alle fatal schlecht, dann sind die Zukunftsbilder ja primär nur negativ. Und diese negativen Zukunftsbilder haben natürlich auch Einfluss auf dein Handeln in der Gegenwart und dementsprechend auf deine Zukunft. Also die sind eigentlich total elementar, ja. Ich finde es immer interessant, wenn ich mit Menschen rede, die sagen dann immer, naja, ich treffe meine Entscheidung in Bezug auf meine Erfahrungen. Ja, also viele halten zwar an den Erfahrungen fest, aber wenn man das mal sich genau anschaut, die Erfahrungen auch hier wieder, weil wir haben vorher schon über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gespielt, ist es natürlich ein Zusammenspiel, ganz klar. Aber wenn du jetzt zum Beispiel eine schlechte Erfahrung machst, ja, dann hängt es immer noch davon ab, was du davon in die Zukunft projizierst, ja. Weil wenn du in die Zukunft diese Erfahrung weiter projizierst in die Zukunft und sagst, ja, und das wird dann in Zukunft auch schlecht sein oder den Sport übe ich jetzt nicht mehr aus, keine Ahnung, du hast jetzt angefangen Skifahren zu lernen und am ersten Tag hat sich halt nur auf den Arsch gehauen. Und wenn du halt nur das in die Zukunft projizierst, weißt du, wie ich meine, dieses negative Bild, ja, dann wirst du nicht mehr Skifahren. Aber wenn du in die Zukunft projizierst und sagst, ja, am Schluss war es vielleicht gar nicht so schlecht und bei den anderen sieht es so toll aus und das will ich halt auch lernen und da werde ich auch hinkommen, dass ich es auch lerne, dann wirst du nächsten Tag wieder auf die Ski steigen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und deshalb ist am Ende schon mega, diese Zukunftsbilder, die sind einfach mega elementar. Und was mich echt, wir sind ja unter uns, ein bisschen wütend macht, ist, dass du weder von der Wirtschaft noch von der Politik irgendwelche Zukunftsbilder bekommst. Also jeder redet nur darüber, obwohl, man muss ehrlicherweise sagen, Die Populisten haben ihr Zukunftsbilder. Die wollen zurück.
Ja.
Die haben ein ganz klares Zukunftsbild. Das ist ein ganz einfaches, Make America Great Again ist ein ganz einfaches Zukunftsbild. Die haben klare Zukunftsbilder. Aber alle anderen, die wollen immer nur verhindern. Ja, in Österreich geht es die ganze Zeit nur darum, wir wollen die FPÖ verhindern. Ja, die FPÖ ist so der Abschlag von der AfD. Da geht es darum. Ja, in Deutschland ist, wir müssen die AfD verhindern. International ist, wir müssen den Trump verhindern. Ja, was dann jetzt funktioniert hat. Und eine Wirtschaft ist ja auch nicht anders. Ja, wo ich sage, ja, aber wo wollt ihr denn hin? Es geht, also ihr holt ja niemanden damit ab, wenn ihr was verhindern wollt. Ihr müsst ja bessere Zukunftsbilder generieren. Ja, ihr müsst ja bessere Zukunftsbilder generieren, um die Leute abzuholen. Und erzähl mir doch mal, wo du hin willst. Wie sieht deine Zukunft aus? Für was stehst du? Ja, und nicht immer, was willst du alles verhindern oder du willst die Demokratie retten und die ganzen Sprüche. Das sind die falschen Zukunftsbilder und Narrative, was wir haben. Und eben auch das war dieser, auch hier wieder ein Schlüsselpunkt, wo wir sagen, hey, zurück zur Zukunft. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und ist in der Wirtschaft, ist es genauso. Ja, also, wenn wir unsere Zukunft retten wollen, müssen wir eine bessere Party schmeißen als diejenigen, die immer nur die Vergangenheit wieder aufwärmen. Ja, weil wir wissen halt, also mein ganz simples Beispiel, ja, wir wissen alle, eine aufgewärmte Pizza schmeckt nie so gut wie eine neue, aber sie geht halt einfacher und schneller. Mhm. Weißt du? Sie ist halt schnell aufgewärmt. Ja. Ja, und das ist so ein bisschen das Thema. Wo ich sage, hey, da müssen wir halt wirklich dran arbeiten und wir müssen bessere Zukunftsbilder generieren, wir müssen auch bessere Produkte bauen. Also ich war ja vor ein paar Wochen erst im Silicon Valley und da waren wir bei IDEO. IDEO, der Founder von IDEO, der ist so einer der Mitgründer von der ganzen Design Thinking Methode, also so eine Ideation Methode, wie man Ideen quasi baut. Und da haben wir mit so einem Top-Manager gesprochen und er sagt, ja, er findet das interessant, dass wir in Europa denken, wir bauen jetzt ein Produkt und sagen, hey, bitte kauf dieses Produkt, das ist besser für die Natur, das ist besser fürs Klima und es kostet auch nur 30% mehr. Ja. Er sagt, in Amerika kommt da gar niemand auf die Idee, das so zu machen und das würde ja nicht funktionieren. Und er glaubt auch, dass das in Europa für die breite Masse nicht funktioniert. Und ich muss sagen, ich gebe ihm da total recht. Mhm. Ja. Wir müssen bessere Produkte bauen. Und er hat uns dann auch ein Beispiel gegeben von Ford. Sie haben mit Ford einen elektrischen Truck entwickelt. Und er sagt auch da, wir erzählen denn nicht den Leuten, hey, willst du einen nachhaltigeren Truck kaufen? Sondern wir sagen den Leuten, willst du einen besseren Truck kaufen? Willst du einen besseren Truck kaufen, der mehr Stauraum hat? Ja, weil natürlich der große Motor weg ist. Willst du einen besseren Truck kaufen, wo du super convenient deine ganzen Bohrmaschinen und Geräte und Akkus aufladen kannst? Willst du einen besseren Truck kaufen, der gleichzeitig auch noch als Backup, als Strom-Backup dient für dein Haus? Ja, in Kalifornien ist es nicht ohne. Die haben ein ziemlich beschissenes Stromnetzwerk. Und by the way, der Truck ist auch besser fürs Klima und ist nachhaltiger. Ja, und das spielt alles da rein, wo ich sage, ja, genau so müssen wir das machen. Ja. Weil ich rede da immer viel mit, weißt du, auch wenn ich da mit Unternehmen rede, dann sagen, ja, und die Leute, ja, die wollen ja schon nachhaltigere Produkte und bla bla bla, aber die wollen halt nicht dafür bezahlen. Und dann sage ich, ja, aber das ist ja genau die Challenge. Dafür treten wir an. Ja, und wenn du das schaffst, also wenn du wirklich ein richtig gutes Produkt einen Wert gibst, ja, noch eine gute User Experience und dann noch was Gutes damit tust, dann hast du es eh geknackt. Das ist der Holy Grail. Ja, also man spricht auch gern von Value-Tainment, ja, wenn man diese Schlüsselelemente zusammendenkt. Und da müssen wir einfach hin, da müssen wir raus, weil ansonsten drehen wir uns die ganze Zeit nur im Kreis. Die Leute werden immer müder. Man flüchtet dann nach links und rechts, wenn man sich die Wahlprognosen oder auch Ergebnisse anschaut, weil man flüchtet sich quasi in die Vergangenheit. Also es ist auch wieder ein normaler Effekt, ja. Wenn wir Menschen Angst haben, dann ziehen wir uns zurück. Und da müssen wir raus. Und da hilft es nur, wenn wir uns wirklich sagen, okay, mit der Zukunft auseinandersetzt, ja, und sagt, wo wollen wir hin? Wie wollen es denn aussehen? Weil wir brauchen diese Zukunftsbilder, also wir brauchen ja was uns in die Zukunft zieht quasi, ja, dass wir, wenn du morgens aufstehst und sagst, hey, ich weiß, warum ich aufstehe Weil da will ich hin, darauf arbeite ich hin als Unternehmen, als Verein, als Initiative, als Verband, wie auch immer. Dann ist das ein ganz anderes Motivationslevel, wie wenn du morgens aufstehst und den Radio anschaltest und alles ist scheiße. Sag ich mal ganz plump. Das ist super essentiell, weil das, wenn alles negativ ist, dann führt es zu, wie du schon gesagt hast, zu Stillstand bei den Firmen, ja, zu großen Streitereien in der Politik. Und wenn du auf die Menschen schaust, einfach zu nichts anderem wie Depression.
Jetzt, wenn du sagst, und ich finde es auch wieder zum Beispiel ein cooles Zukunftsbild von dir, wir müssen einfach die besseren Party schmeißen. Wie würdest du, wir haben jetzt zum Beispiel bei uns im Podcast immer auch viel Führungskräfte, vielleicht nicht immer den Geschäftsführer, aber viel Führungskräfte, auch viele Mitarbeiter und so weiter. Wie sollen die beginnen, die Party zu organisieren? Also wie sollen die einladen? Wie sollen die Party planen? Was wird eine Einladung zu sagen, Leute, so schmeißen wir die Partys?
Ja, also ich bin ja ganz großer Fan von diesem Backcasting oder auch Hypnose-Prinzip. Also im Grunde gibt es ja zwei Zugänge zur Zukunft. Du kannst dir ja anschauen, was sind die heutigen Trends und Entwicklungen und dann dir anschauen, welche Opportunitäten für die Zukunft daraus für dich, für deine Organisation entstehen. Oder du drehst halt um und sagst, hey, wie wäre es denn eigentlich optimal? Ja, also wie würde denn ein Produkt eigentlich am besten ausschauen? Oder auch eine Party, also auch für dich selber, Marco. Wenn du die nächste Party schmeißt, überleg dir mal, wie sieht diese optimale Party aus? Sag mal, du schmeißt eine große Geburtstagsparty. Ja? Überleg dir mal, wie sieht es aus? Wie fühlt die sich an? Ja? Wie agieren die Leute auf der Party? Was schreiben dir die Leute am nächsten Tag? Was schreiben die dir für Nachrichten? Ja? Was steht da drin? Ey, das war eine tolle Party, das war faszinierend. Also, weißt du, wie ich meine? So, überzeichne dir mal das Bild, wo du sagst, hey, so wäre es eigentlich optimal. Ja? Und dann machst du ein Backcasting, also gehst du quasi rückwärts, man kann auch Rückwärtsplanung sagen, und überlegst dir, was muss denn jetzt eigentlich alles passieren, dass diese Party dann eintritt, ja, dass die Menschen sich so fühlen, wie sie sich fühlen sollen, dass sie dir das Feedback geben, das du hören möchtest. Was muss denn passieren? Also was sind die Meilensteine, damit ich das erreiche, ja? Was sind denn die Obstacles, die mir begegnen, dass ich diese Party erreiche, ja? Und was sind denn auch die Entscheidungen, die ich treffen muss? Und das ist wirklich völlig egal, ob das eine Party ist oder ob das ein Produkt ist oder ob das ein Service ist. Ja, du kannst das mit allem so machen. Und dann gehst du quasi rückwärts und überlegst dir, was muss ich alles machen, damit ich dorthin komme. Ja, der Edward de Bono, der Kognitionswissenschaftler, hat es mal sehr schön erklärt. Er hat gesagt, wenn du dir jetzt einen Baum vorstellst, ja, und der Boden ist die Gegenwart und der Baum ist die Zukunft und dann der Untergrund ist quasi die Vergangenheit. Und irgendwo da oben im Baum ist jetzt so dieses optimale Produkt, ja, dieses disruptive Produkt, ja, oder die perfekte Party, ja, deine nächste perfekte Geburtstagsparty, Marco, die ist irgendwo da oben im Baum. Und er sagt, wenn du jetzt eine Ameise quasi ans Ende, also am Stamm des Baumes hinsetzt und die Ameise läuft dann hoch in die Zukunft, dann muss die Ameise ja immer entscheiden, rechts oder links. Weißt du, welche Abzweigung nehme ich, rechts oder links? Ja, wenn wir vom Produkt reden, mit welchem Technologiepartner mache ich das? Welche Technik setze ich ein? Ja, welche, was weiß ich, Entwicklungssprache nutze ich? Ja, muss immer entscheiden, rechts oder links. Wenn du eine Party speist, musst sagen, hey, wann mache ich die Party? Welchen Caterer hole ich? Welche Band hole ich? Ja, muss immer entscheiden, rechts, links, rechts. Und der Edward de Bono sagt, es ist einfach Mathematik, du kannst dir das ausrechnen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Ameise jedes Mal die richtige Entscheidung trifft, rechts, links, rechts, links, rechts, links, dass die jedes Mal richtig ist, die Chance ist einfach sehr gering. Das kannst du ausrechnen. Aber, er sagt, wenn du die Ameise hoch zu deinem perfekten Produkt oder zu deiner perfekten Geburtstagsparty setzt, und sagst, schau, liebe Ameise, so sieht das aus, das wollen wir haben, diese Experience wollen wir haben, das Produkt wollen wir haben, ja. Dann ist der Weg nach unten klar, weil nach unten in die Gegenwart gibt es nur einen Weg. Die Ameise muss nicht entscheiden, rechts oder links, die geht einfach runter, der Weg nach unten ist klar. Und das zeigt eigentlich sehr schön, dass dieses Backcasting, diese Rückwärtsplanung oder manche sagen auch Hypnose dazu, einfach ein sehr spannendes Prinzip ist. Ja. Und es klingt wahnsinnig kompliziert, aber im Endeffekt machen wir jeden Tag Backcasting. Jeder von uns. Jeder. Wir haben heute gesagt, wir treffen uns um 12, starten wir diesen Podcast. Ich habe meinen Tag danach geplant. Ja, dann gehe ich essen, dann esse ich schon vorher ein bisschen was. Was mache ich davor? Ja, du hast deinen Tag geplant. Jeder Urlaub ist Backcasting. Wann stehe ich auf? Wann steige ich ins Taxi? Wann geht mein Flieger? Wann checke ich ein? Muss ich vorher noch impfen? Wir planen alles im Backcasting. Jeden Tag machen wir das. Aber das Spannende ist, wenn es um Innovation geht, wenn es um Strategie geht, was ja wahnsinnig viel mit Zukunft zu tun hat, dann vergessen wir das irgendwie. Dann nehmen wir halt doch lieber die Sachen, die halt da sind. Also dann arbeiten wir ganz stark mit diesem Wirklichkeitssinn. Dann nehmen wir halt die aktuellen Trends und die aktuellen Marktumfragen und arbeiten rein mit denen. Und vergessen eigentlich so diesen Zugang des Möglichkeitssinns. Also wie gesagt, wo könnte das denn hingehen und wo, vor allem, wo soll es denn hingehen? Ja. Also diese zwei Zugänge haben wir auch im Buch beschrieben. Und das Entscheidende ist, was für uns klar ist, du musst im Endeffekt beide Zugänge, also wenn wir jetzt wirklich von Strategie reden und Zukunftsgestaltung, musst du beide Zugänge miteinander kombinieren. Ja, also du musst schauen, natürlich musst du auf aktuelle Marktbedürfnisse reagieren und Kundenbedürfnisse reagieren. Aber du musst auch schauen, wo soll es denn eigentlich hingehen? Und wie sieht denn eigentlich so, wenn wir jetzt vom Unternehmen sprechen, so ein nächster Systemsprung aus für die Produktkategorie, in der ich drin bin, oder halt eben für die Industrie? Ja. Und das, diese beiden Zugänge denkst du zusammen, und zwar nicht irgendwo in einem Silo, sondern direkt in der Unternehmensstrategie. Mhm. Und auf der Basis entscheidest du dann, was machen wir und warum machen wir's? Und dann können die ganzen Innovativen und Kreativen und Leute aus der Innovation sich überlegen oder auch im Fachbereich, wie setzt man das jetzt um? Ja. Und so, das ist quasi aus meiner Sicht, wie man mit Zukunft umgeht. Ja. Also man nennt das auch Ambidextrie, Beidhändigkeit. Ja. Du arbeitest inkrementell quasi am Unternehmen und machst das effizienter und leaner. Aber du überlegst ja quasi auch, du innovierst wirklich auch in die Zukunft und sagst, wo soll es denn eigentlich hingehen? Ja. Und was für mich schon ein bisschen schockierend ist, und das habe ich jetzt auch wieder im Vergleich gesehen zum Silicon Valley, wo ich ja vor wenigen Monaten war, dass die Amerikaner diese Ambidextrie wahnsinnig gut hinkriegen und wir in Deutschland die letzten Jahrzehnte gar nicht hinbekommen haben. Gut, das muss man wirklich sagen. Also wir sind wahnsinnig stark beim inkrementellen Innovieren und sind wahnsinnig stark auf dieses Jetzt fokussiert und auf diesen Quartalskapitalismus fokussiert und haben es einfach wirklich, ich weiß nicht, ich habe irgendwie so das Gefühl, wir haben ein bisschen in unserem Innovations- und Effizienz- oder in unserem Effizienzwahn haben wir halt irgendwie so ein Stück weit einfach die Zukunft aus den Augen verloren. Und das fällt uns jetzt halt auf die Bühne, sage ich. Ja, es fällt auch auf die Füße. Ja, auch, ja. Es kommt jetzt auf die Bühne, dieses Dilemma, aber es fällt uns vor allem auf die Füße, ja, dass wir uns eben damit nicht auseinandergesetzt haben. Also viel zu wenig. Und das ist schade, aber ja, das ist auch wieder, ja, das muss man halt auch irgendwo ein Stück weit akzeptieren und sagen, gut, jetzt ist es so, jetzt müssen wir aber schauen, wie wir da rauskommen. Und dafür brauchen wir halt mal auch eine Richtung und einen Weg. Wie soll es denn überhaupt ausschauen? Weil wenn wir den nicht haben, dann drehen wir uns wie im Karussell. Nur um die Probleme, nur um das Jetzt, nur um die Probleme, Probleme, Probleme. Die Amy Webb ist ja eine bekannte Futuristin. Ich weiß nicht, ob du sie kennst aus Amerika. Genau, sie hat ja gesagt, hey, Nowism is a virus. Also Nowism, dass man sich nur aufs Now fokussiert, also nur aufs Jetzt. Nowism is a virus and it's spreading faster than COVID, sagt sie. Und da meint sie das genau damit. Wir kümmern uns nur um die jetzigen Probleme, nur die nächsten Quartalszahlen müssen erreicht werden, das nächste Produkt muss released werden, wir drehen uns die ganze Zeit im Kreis. Und wie gesagt, das sind wir wieder beim Ambidextrie. Auf der einen Seite ist es ja auch richtig und wichtig, aber wir müssen eben uns auch mit Zukunft beschäftigen. Ja? Und diese Systemsprünge auch uns damit auseinandersetzen und die entweder verstehen und antizipieren oder im besten Fall sogar selbst einleiten. Aber wenn wir uns halt dann nicht damit auseinandersetzen, dann passiert genau das, was jetzt halt passiert ist, dass halt diese Systemsprünge halt von anderen Ländern und anderen Unternehmen halt einfach eingeleitet wurden, um das jetzt ja mehr und mehr uns einfach betrifft und wir halt in so einer passiven Rolle jetzt hin, die halt nicht schön ist. Ja. Und das gilt vor allem auch für die Zukunft zu verhindern. Also gerade das ganze Thema Zukunftskompetenz oder das ist auch zum Beispiel spannend, ja. Also die Amerikaner sagen ja schon Futures Literacy. Also sie denken schon in Plural, weißt du, in Zukünften. Die ist halt aus meiner Sicht wahnsinnig wichtig. Und das ist, darauf fokussiert sich auch stark unser Buch eben auf Zukunftskompetenzen. Weil wenn du verstehst, wie Systeme funktionieren, dass Systeme immer wieder mal in eine Krise kommen und so weiter und dass es nie linear wächst, ja, wenn du verstehst, wie sich Trends entwickeln, wenn du die ganzen Sachen mal verstehst, dann liegt es auch einfach auf der Hand, ja, dass du dich mit mehr mit Zukunft auseinandersetzen musst, dann ist das völlig klar, ja, weil jetzt diese Kompetenz besteht nicht in der breiten Masse und deshalb ja, höre ich halt ständig immer noch Glaskugelsprüche, was sind denn Lottozahlen? Also es hat ja immer noch so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein bisschen shady Anstrich, ja? Ja. Das ganze Trend- und Zukunftsforschungsthema. Also ich habe heute Morgen auch mit meiner, bin ja gerade in Stuttgart mit meiner Stuttgart-Umgebung mit meiner Mutter geredet. Die sagt, oh naja, also von ihren Bekannten versteht niemand so richtig, was ich mache. Ja. Und das merkst du halt, das ist eng, das kann man noch nicht, viele können das noch nicht so richtig greifen. Und in der breiten Masse wird es auch eher belächelt. Und ich sage aber genau, das ist halt auch das Problem, warum Deutschland im Moment da steht, wo sie sind, weil sie die Sachen halt eher belächelt haben, ja, und die Leute nicht so richtig ernst nehmen. Und es zählt halt das Jetzt und die Zukunft zählt quasi nicht wahnsinnig viel in der Wertschätzung. Und ja, es ist im Endeffekt wie mit allem. Also, weißt du, wenn du jetzt zum Sporttrainer gehst, sagen wir mal, du nimmst jetzt gibt's ja wieder Jahresende, ja, ist ja auch immer lustig. Ja, am Jahresende spielt die Zukunft plötzlich immer eine Rolle. Merke ich auch in den Interviewanfragen. Jahresende ist immer Zukunft ein großes Thema, ja. Und dann, sagen wir mal, dann gibt's ja immer die Neujahresresolution. Sagen wir mal, du entscheidest jetzt, ey, nächstes Jahr will ich einen Marathon rennen, ja. So, sagst, das will ich schaffen. Dann gehst du im Januar zu einem Fitnesstrainer und sagst, hey, schau hier, im Herbst, Sommer will ich einen Halbmarathon rennen. Dann sagt er, großartig, Marco, schau, hier hast du einen Trainingsplan, hier hast du einen Plan, für was für Materialien du brauchst, hier hast du einen Ernährungsplan, ja. Und dann schaust du dir den Plan an und siehst so, oh, wow, ich soll da dreimal die Woche laufen gehen und das und Ernährung. Sag, boah, nee, da habe ich ja keine Zeit dafür. Also das passt, da bin ich mit so vielen anderen Sachen beschäftigt, dafür habe ich keine Zeit. Ja, was wird der Trainer zu dir sagen? Ja, dann wird er sagen, ja Marco, dann funktioniert es halt auch nicht. Ja, dann wird es ganz schwierig mit dem Halbmarathon. Und mit der Zukunft ist es auch nicht anders. Ja, also wenn ich zu Unternehmen gehe und sage, hey, schau, wir müssen das und das machen und hier, dann brauchen die Ressourcen. Und dann höre ich in Deutschland halt oft, na, was da, nee, also die Ressourcen haben wir nicht. Und für das haben wir eigentlich kein Budget mehr. Ja. Und ich sage, ja gut, aber ihr wollt an der Zukunft arbeiten, habt aber keine Zeit und keine Ressourcen. Wie soll das funktionieren, weißt du? Also so die Wertschätzung dem gegenüber ist in Deutschland so wahnsinnig gering, dass es halt schwierig ist. Ja? Und das ist, wie gesagt, mit allem anderen genauso. Ne? Du musst dem Thema halt Wertschätzung gegenüberbringen und Wertschätzung bedeutet halt Bedeutung dem Ganzen zutragen und halt natürlich auch Budget und Ressourcen. Und dann kommst du auch in den Gestaltungsmodus, ja. Und ob dein Zukunftsbild dann so hundertprozentig jemals eintritt, darum geht's ja eigentlich auch gar nicht, ja. Sondern der Weg ist das Ziel, ja. Natürlich gibt's immer wieder unvorhergesehene Events und Errungenschaften, die können wir nie einschätzen. Also du musst dich da immer ein Stück weit auch agil bewegen. Das ist schon klar. Aber wenn du mal einen Richtungssinn hast, dann gehst du zumindest mal los. Weißt du, wie ich meine? Und das gibt dir nämlich wieder Orientierung. Ja, und wenn du dann noch schaffst, weil du auch gefragt hast jetzt zu Managern oder Managerinnen, und wenn du dann noch schaffst, Leute dafür zu begeistern und die sagen, hey, passt, ja, in die Richtung gehen wir, das machen wir, lass uns gemeinsam anpacken, dann bist du eh schon, dann bist du mittendrin, ja.
Lass uns mal vielleicht zwei Weggabelungen einschlagen, vielleicht die eine kurzfristig, die andere wird nochmal ein bisschen ausschweifender, und zwar, wenn du sagst, auch das Berufsbild von dir wird oftmals belächelt und so, ne, weil es vielleicht schwer greifbar ist. Und weil wir es auch wahrscheinlich nie gelernt haben. Wenn jetzt jemand so für Themen brennt wie du, dann frage ich immer gerne auch die Frage, sollte das vielleicht irgendwie Schulfach werden oder so. Also wenn halt einfach junge Menschen dieses Regnose oder einfach dieses mit Zukunftsbildern zu arbeiten, sich rückzubesinnen, Meilensteine abzuleiten und wie du auch sagst, vielleicht nicht zu 100% das zu erreichen, aber zumindest die Richtung stimmt ja schon mindestens. Warum ist Zukunft kein Schulfach?
Es ist total cool, dass du das sagst, weil das ist eigentlich, also wenn ich kriege auch so die Frage gestellt, was ist deine Utopie? Und meine Utopie ist, und für mich ist es eigentlich gar nicht so eine Utopie. Für mich ist es ein klares Zukunftsbild. Ob wir beide das noch erleben, Marco, das weiß ich nicht. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, irgendwann werden Kinder in die Schule gehen und die haben Zukunft als Schulfach. Und das ist so ganz normal wie Mathe. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Und das ist auch wirklich so mein innerer Antrieb. Du musst, was vielleicht auch spannend ist, also unser Ziel von Markus, also mein Co-Autor und mir, unser Endziel, oder Endziel ist vielleicht ein bisschen übertrieben formuliert, aber unser Ziel von Anfang an der Gespräche war immer, ein Kinderbuch zu schreiben. Immer ein Kinderbuch zu schreiben. Ein Kinderbuch für Kids zwischen 4 und 6 als erstes Mal, also bevor die schon in die Schule kommen. Ja, weil in der Schule wird von dem schon viel abtrainieren, was wir eigentlich haben wollen und vor allem jetzt auch brauchen. Ja. Und dann haben wir gesagt, cool, machen wir, aber wir sind keine Kinderbuchautoren und wir müssen auch erstmal in unsere ganzen Themen eine Struktur reinbringen. Lass uns erstmal ein Fachbuch schreiben. Und das haben wir jetzt gemacht. Zurück zur Zukunft, da haben wir unsere beiden Zugänge zusammengebracht. Also der Markus kommt ja ganz stark aus diesem Backcasting, aus diesem Möglichkeitssinn. Wie gesagt, ich komme ganz stark aus dem Möglichkeitssinn, aus der Trendanalyse. Da haben wir das zusammengetragen und ein Fachbuch geschrieben. Und jetzt sind wir auch schon mit Kinderbuchautorinnen quasi in Kontakt, die uns halt helfen soll, wo wir sagen, hey, wie können wir denn, oder was können wir aus dem Buch wirklich herausnehmen? Was sind die entscheidenden Elemente und was kann man auch schon im Kinderbuch verpacken? Ja, und das ist so, das ist unser Ziel. Also so 4 bis 6, das wird dann eher viel mit Reimen funktionieren, ein Buch zu schreiben und dann eher noch eins so für klassische Schulkinder. Ja, das ist unser Ziel und Antrieb und ich bin ganz bei dir. Also das muss viel mehr in den Education quasi, ja, in die ganze Education Bubble, kann man sagen, rein. Ja. Und das passiert auch schon. Also jetzt weniger zur Grundschule etc., aber so auf Universitäten kommt es schon immer mehr. Das muss man schon sagen. Also das sind jetzt aktuell noch alles Wahlfächer und Spezifikationen, ja. Das ganze Foresight-Thema, aber das kommt schon immer mehr. Also ich bin ja auch Dozent an der WU, das ist halt im Moment nur ein Tag in einer, beim Master für Entrepreneurship können die das wählen und dann mache ich einen Tag mit ihnen trendbasierte Strategieentwicklung. Ja, ist wenig, könnte man eigentlich ein ganzes Fach draus machen. In den nordischen Ländern ist wie so oft, die sind viel weiter, da gibt es ganze Studiengänge dazu. Es gibt aber auch immer mehr, also ich merke es immer mehr auch, das ploppt immer mehr auf, schon auch in Deutschland kannst immer mehr, manche nennen es dann Foresight und Innovation. In Berlin kannst du einen Master machen zum Thema Strategic Foresight. Also es kommt schon immer mehr, ja. Und das ist auch wichtig und richtig. Und ja, es ist wie mit allem, das könnte noch jetzt schon viel mehr sein und es könnte viel schneller gehen. Aber zumindest geht's mal in die richtige Richtung. Und ja, also wie gesagt, das ist so meine Utopie, dass auch die Kinder das schon haben in der Schule. Ja. Weil da, du brauchst es einfach. Und was du jetzt halt siehst, so ein bisschen, also es gibt ja so diesen Adaptive Loop, ja. Diese, es sieht aus wie eine 8, der halt dann 4 Schenkel hat und wo man halt erkennen kann, dass halt jedes System immer wieder diese 4 Phasen durchläuft. Also beim Unternehmen hast du ja die Innovationsphase, da tust du experimentieren, Prototypen erstellen, machst Backcasting etc. pp. Dann hast du hoffentlich ein Produkt, das funktioniert. Und dann kommt so die Wachstumsphase, so die zweite Phase, ja, wo du dann expandierst, skalierst. Ja. Und irgendwann kommst du halt so in die Status Quo-Phase, wo du merkst, okay, es ist nicht mehr so der Sprung, der große Wachstum drin. Und irgendwann kippt das Ganze dann aber in die letzte Phase, in diese Konfusionsphase, in Krise ein Stück weit, ja. Und es ist halt schon ein Ding allein, und so läuft, also auch dein Leben durchläuft immer wieder diese Phasen, ja, beruflich, privat, es läuft, ist so, auch die Natur, ja, also du hast ja in der Natur Also auch Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Also du hast, wir haben immer wieder diese Phasen. Und das ist zum Beispiel auch so ein Thema, wo ich sage, hey, wir haben halt einfach gedacht, das geht halt immer so weiter. Also es geht immer nur steil nach oben. Ja. Und dementsprechend haben wir natürlich auch die Leute, die für diese Wachstumsphasen elementar sind, gefördert und geschult. Die haben wir in die richtige Position gebracht. Und das sind halt primär, sage ich mal, Manager und Verwalterinnen, ja, die halt ja, die halt sowas effizienter machen können, darauf getrimmt sind. Und jetzt sind wir, und das große Dilemma ist so ein bisschen, jetzt sind wir in diese Konfusionsphase gekommen, haben aber immer noch diese ganzen Manager und Verwalterinnen an den Rudern. Aber jetzt bräuchten wir andere Typen, jetzt bräuchten wir Visionärinnen und echte Leader. Weißt du, wie man die jetzt hinstellen und sagen, da geht's hin, ja. Und allein wenn du das System verstehst, es ist nicht so, wenn man das bildlich sieht, ist das auch noch viel einfacher. Aber allein wenn du das System verstehst und wenn du mal überlegst, was sind wir denn überhaupt im Moment, dann ist es so klar, was müssen wir jetzt tun, welche Typen brauchen wir. Und dann ist es halt auch sonnenklar, wenn ich in dieser Wachstumsphase bin, naja, dass ich mich halt auch, dann ist natürlich das Inkrementelle und dieser ganze Wirklichkeitssinn und inkrementelle Innovieren wichtig. Aber dann ist auch klar, hey, irgendwann wird die Konfusionsphase kommen. Also irgendwann wird das System in der Krise kippen. Und lass uns da schon mal drüber nachdenken. Weißt du, was ich meine? Also das sind solche einfachen Prinzipien, wo ich sage, das müssen wir einfach schon viel früher lernen. Ja, oder auch der Umgang mit den ganzen Zukunftsbildern. Ja, das sind so Themen, das müssen wir eigentlich schon viel, viel früher lernen. Ja.
Also finde ich ganz, ganz, ganz spannend. Ich weiß nicht, kennst du von dem Brand 1 Magazin die Ausgabe für Kinder und Jugendliche? Gibt es so dieses, ich glaube, das heißt Wir, glaube ich, dieses Wirtschaftsmagazin für Kinder und Jugendliche. Ich glaube, da laufen mittlerweile bei mir, glaube ich, 8, 9, 10 Abos oder so. Da die Nichte, da die Tochter von der Mitarbeiterin. Also einfach, dass junge Menschen ein vielleicht sogar ein positives Bild bekommen von Wirtschaft, sich andere Themen sich anhören, weil sie auch genauso Thema Zukunft, Thema Wirtschaft, Thema Führung, Thema Verantwortung wieder nirgendwo geschult. Das schult man ja praktisch wirklich nirgendwo. Und wenn du jetzt sagst eben, wir haben genau diese Menschen jetzt eingestellt, die operativ ganz stark funktionieren, die optimieren, die Kosten optimieren, Prozesse optimieren und so weiter. Guter Brückenschlag eben zu meiner anderen ausschweifenden Thematik. Bist du denn heute dabei oder bekommst du die Chancen, dass du auch Strukturen aufbaust in Unternehmen? Das heißt, baust du auch vielleicht Innovationsbüros auf? Baust du so Teams auf? Dürfen die Teams, bekommen die Ressourcen, bekommen die Zeit? Also merkst du, dass du durch eigentliche Organisationsentwicklung bekommst du da irgendwie einen Zugriff, dass ich vor allem, sage ich mal, der operativ sehr starke Mittelstand sich Ressourcen baut, um das zu tun, weil das vermisst bei uns ganz massiv. Also wir sind auch Marken- und Kulturentwickler sehr inhaltlich getrieben und so weiter. Und wir merken, beim operativen Mittelstand ist es ultra schwierig, weil der Konzern hat meistens ja seine operative Schiene und seine Projektschiene. Aber der Mittelstand hat meistens nur seine operative Schiene. Also wie geht's dir damit? Bist du auch da stark dabei, um wirklich einzugreifen in so Organisationen?
Ja, also da gebe ich quasi in den Beratungsprojekten, bin ich da absolut dabei und gebe auch Empfehlungen, ja, wie sieht so eine Struktur aus, wie kann man diese Beidhändigkeit quasi auch in der Unternehmensstruktur darstellen, ja, weil was du jetzt schon ein bisschen siehst, ist so diese klassischen Innovationsabteilungen und Hubs sterben ja schon immer mehr weg, ja, und wir haben das ja auch im Buch beschrieben, ich sehe das ein bisschen so mit einem weinenden und auch mit einem lachenden Auge, weil die waren halt strukturell, von der Struktur her einfach viele falsch aufgestellt. Ja, das waren halt immer reine Silos. Ja. Und die sind dann rumgerannt oder die rennen dann rum und kaufen sich halt die ganzen Gadgets, die Vision Pro und ChatGPT und was weiß ich was und überlegen sich, was machen wir jetzt damit? Weißt du, was ich meine? Und basteln da dann irgendwelche Sachen rum und dann je nach Wertschätzung vom Management dürfen sie dann einmal im Quartal oder auch einmal nur im Jahr dürfen sie halt irgendwie pitchen. Was könnte man denn damit machen? Wie könnte man damit Geld verdienen? Und das ist einfach im Prinzip, das wahnsinnig schlecht funktioniert. Ja, die wissen oft gar nicht, mit was sich die Manager im Moment rumschlagen, welche Probleme die haben. Die sprechen nicht die gleiche Sprache. Das ist ja oft ein Generationenthema. Das ist einfach, das funktioniert nicht. Das ist die falsche Struktur. Ja, deswegen habe ich auch vorher gesagt, du musst quasi wirklich diese beiden Zugänge, also quasi diesen Wirklichkeitssinn und den Möglichkeitssinn zusammenbringen, ja, da musst du wirklich einfach einen sauberen Research machen und Ideen sammeln und Szenarien erstellen und so weiter, alles, was wir vorher besprochen haben. Und das muss direkt in der Strategie zusammenlaufen. Und auf der Basis wird die Strategie gemacht, ja, weil das sind ja auch Menschen, die verstehen, wie die Top-Manager und das Board ticken. Die können das auch übersetzen, ja. Und dann entscheiden die, was machen wir und warum machen wir es. Und dann gehst du zu deiner Innovationsabteilung und sagst, schau, das macht man, das wollen wir machen und deshalb wollen wir es machen. Und über das Wie, ob das jetzt mit einer Vision Pro passiert oder mit einem ChatGPT oder was weiß ich was, das könnt ihr euch jetzt komplett selbst ausmachen. Ja, und Sachen, die halt konkreter sind, gibt es direkt in den Fachbereich. Ja, dann setzen die das um. Und das ist eine Struktur, die funktioniert. Die bestehenden Strukturen, was ich jetzt sehe, die funktionieren halt nicht. Und das aber mit Vorankündigung. Also wo ich sage, es kann nicht funktionieren. Also vielleicht gibt's da dann mal irgendwie, hast halt irgendwie einen ganz Schlauen dabei, der halt irgendwie dann was hinkriegt. Aber unterm Strich, was ich in meinem Alltag mitkriege, die Manager sind und Managerinnen sind enttäuscht, weil die einfach nicht keine disruptiven und spannenden Sachen liefern. Und die ganzen Innovationsmanager sind enttäuscht, weil sie einfach nicht die Wertschätzung und auch nicht die Ressourcen bekommen, um halt noch mehr zu machen. Und aus meiner Sicht ist es halt einfach eben so dieses strukturelle Thema. Also man sagt ja so schön, a bad system beats a good person every time. Und das ist halt das Ding, ja. Und daher müssen wir halt auch ganz klar da an der Struktur ansetzen. Weil wenn du die richtige Struktur hast, ja, wenn du die Zugänge nutzt, dann sauberen Research machst, dich mit auseinandersetzt, ja, dann kriegst du auch automatisch von der Kultur eine ganz andere Kultur hin, ja, weil dann kriegen auch die Innovationsleute eine ganz klare Aufträge und sagen, hey, das machen wir, warum machen wir es? Und dann können die basteln, können sich da voll entfalten, die haben, sagen wir, so ein bisschen wie ihre Leitplanken, wo sie sich dann voll austoben können, ja, und dann kriegst du auch völlig automatisch ein Stück weit eine andere Kultur hin, ja, wenn die Struktur passt.
Lass uns mal ein bisschen nach vorne blicken. Was werden denn deine Themen sein für 25 und 26? Also machst du auch für dich so Prognosen? Machst du sie kurzfristig? Machst du sie langfristig? Mhm. Also was wird dich die nächsten 1-2 Jahre beschäftigen?
Mhm. Ja, also mache ich auch immer wieder. Für mich ist zum Beispiel klar, also die Selbstständigkeit läuft super. Ja, also wir haben eh schon gesprochen, ich bin mega gebucht quasi. Das ist schön. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch gemerkt, also so diese Solo, also Freelance-Allein-Selbstständigkeit, das ist jetzt nicht meins. Ja, das, wenn ich das jetzt noch 1-2 Jahre mache, ist okay. Aber eigentlich würde ich lieber wieder ein Team aufbauen, wo ich sage, hey, da habe ich schon auch, oder Teil von einem Team werden, wie auch immer. Und da habe ich schon auch so meine Zukunftsbilder, wo ich hin möchte. Ja, und da arbeite ich natürlich auch dran, auch so im klassischen Backcasting. Okay, mit wem könnte ich da reden? Was sind spannende Gesprächspartner, wie könnte das aussehen und so weiter. Das ist schon so ein Thema, wo ich jetzt ganz persönlich dran arbeite, jetzt beruflich gesehen. Und ansonsten mache ich das jedes Jahr. Ja, also ich, also mit generell, nicht nur beruflich, sondern allgemein mit Zukunft zu beschäftigen, für mich persönlich, gibt es einmal im Jahr, setze ich mich da 2 Tage hin und da gibt es so einen Klarheitskalender. Ich glaube, das ist ein Startup aus Köln. Mhm,
kenne ich ja, super.
Und das arbeite ich halt wirklich durch. Wo stehe ich in den einzelnen Lebensbereichen? Wie wäre es eigentlich optimal? Wo will ich hin und was muss ich tun, um da hinzukommen? Also das ist auch klassisch Regnose Backcasting und dann tue ich das auch jede Woche quasi pflegen. Ja? Also auch da einen Terminkalender mit drin. Machst immer wieder Monatsreviews, wie weit bist, was hast du erreicht? Und so setze ich mich dann schon auch, ja, also was tagtäglich da schon auch mit meinem eigenen Thema auseinander. Und so fließt es auch dann durch den Kalender als Tool, fließt es dann auch schön zusammen. Ja, da mache ich jetzt auch wieder meistens dann so zwischen den Jahren, wenn mal ein bisschen ruhig ist, so ein Review, welche Ziele habe ich erreicht, welche nicht, Beliefs und ja, also das ist einfach und elementar wichtig, auch für mich selber. Ja, also ich komme da auch nicht raus. Ja, also nur weil es jetzt mein Beruf ist und es ist ja bei vielen, sage ich mal, irgendwie so Experten und Beratern so, ja, die managen und coachen immer die anderen und bei sich lassen sie das dann schleifen. Und das ist bei mir natürlich auch so, ja, wo ich wirklich sage, und da muss ich konstant dran arbeiten. Und ja, mit dem Klarheitskalender habe ich da schon ein Thema gefunden, das mir hilft. Und ansonsten, was sind so die Themen? Also klar, ich sag mal, jeder, wie jeder andere auch, muss ich mich natürlich auch damit auseinandersetzen, mit dieser ganzen Transformation von Konnektivität, ja, und speziell eben künstliche Intelligenz, wo ich eben auch sage, wie fließt das in meine Arbeit ein, wie fließt das in meine Industrie ein, was ändert sich daraus? Wir merken ja generell, umso mehr wir digitalisieren und umso mehr wir auch vor dem Bildschirm sitzen, umso wichtiger werden die menschlichen Aspekte, ja, Empathie, Beziehung, Vertrauen. Und da machen wir natürlich auf den Einfluss von solchen Trends, muss ich mir auch Gedanken machen. Ja, also du kriegst ja jetzt schon gewisse Trendreports viel einfacher. Ja, kannst ja auch ChatGPT fragen, sagen, hey, ich bin ein Unternehmen in der Industrie, was sind die spannenden Trends? Ja. Geht ja viel einfacher mittlerweile. Ja. Also generell muss man auch sagen, seit Corona haben sich die Reports, habe ich mal was gelesen auf LinkedIn, vervierfacht. Ich weiß jetzt nicht, ob sie sich vervierfacht haben, aber in meiner eigenen Wahrnehmung, sie haben sich massiv vermehrt. Ja. Und du kriegst ja mittlerweile oft dann auch kostenfrei Reports ohne Ende. Ja. Also das ist zum Beispiel auch so ein Thema, wo ich sage, hey, also jetzt Reports schreiben ist für mich uninteressant, weil das ist kein großes Business mehr. Ja, die kriegt das viel Sand am Meer. Also das ist wie Sand am Meer. Das ist jetzt kein Thema. Aber was eben immer wichtiger wird, ist halt die Übersetzungsleistung. Ja, was mache ich jetzt daraus? Und die Leute an die Hand zu nehmen. Und das ist auch so eigentlich meine Stärke. Und auch das, was mir Spaß macht. Also ich halte schon gern Vorträge. Ich mache auch gern Podcast. Ja, wie mit dir. Aber dann wirklich in den Gestaltungsmodus kommen und auch das auf die Straße bringen, das macht mir schon mega Spaß. Und das ist auch so meine Strategie und Fokus, das halt weiter auszubauen, weil das aus meiner Sicht eben auch ja immer wichtiger wird. Ja.
Okay, super. Marcel, um langsam abzuschließen, weil ich habe schon befürchtet, dass wir beide wahrscheinlich noch viel, viel länger reden könnten. Aber es gibt zum Schluss immer noch so vier Kernthemen, Kernfragen, die ich natürlich auch dir gerne stellen würde. Die erste ist, was macht dich stolz? Und die zweite ist, was hält dich demütig?
Was mich jetzt, also persönlich einfach stolz macht, ist, jetzt bin ich 2,5 Jahre selbstständig und ich merke jetzt einfach, wie die ganze Arbeit, die ich da reingesteckt habe, ja, die ganzen Vorträge, Podcasts, Interviews, das Buch schreiben, ja, also wenn du mal ein Buch schreibst, Halleluja, das ist echt ein Kraftakt, ja, wo du erstmal nur voll investieren musst. Aber da merke ich einfach, dass sich das jetzt wirklich auszahlt, ja, und dass da auch wirklich viel gutes Feedback bekommt, ja, also viel gutes Feedback von den Talks oder dass die Leute sagen, hey, wir haben dich da und da gehört. Wir haben ja da auch drüber gesprochen, ihr habt sich mal in Graz gehört. Stecke ich da viel Herzblut rein und ich merke einfach, wie dieses Rad jetzt so richtig ins Rennen kommt. Ja, also da kommen Leute, die haben dann vor 2 Jahren mal einen Vortrag gehört und sagen, hey, wir hätten dich gern für das Projekt oder für dieses Thema. Und das macht mich schon stolz, wo ich schon merke, hey, das ist cool, das ist eine coole Entwicklung. Weil jeder, der sich selbstständig mal gemacht hat, weiß, es ist schon auch so mental jetzt nicht so ganz einfache Geschichte und da muss man sich wirklich reinarbeiten. Aber dass das jetzt läuft und funktioniert, da bin ich sehr stolz drauf. Und was mich demütig macht, ist halt, ja, ich setze mich viel mit Zukunft auseinander, aber im Endeffekt, die Glaskugel habe ich halt auch nicht, ja. Und ich weiß auch nicht, wie die Zukunft dann am Ende des Tages hundertprozentig aussieht. Und das ist aber auch nicht mein Fokus. Also ich bin nicht der, wo große Prognosen irgendwie trischt. Ich glaube auch, das ist nicht mehr seriös, weil die Welt ist einfach so connected miteinander. Wenn da irgendwo mal, da muss ja nur mal ein Containerschiff irgendwo quer stehen, weißt du, das haben wir jetzt gesehen in dem Suezkanal und halb Europa hat Lieferschwierigkeiten. Ja. Also wir sind so connected miteinander und es gibt halt immer wieder diese Extreme-Events im Positiven wie im Negativen, die kannst du auch nicht vorhersehen. Und daher bleibt die Zukunft sehr offen. Und daher fokussiere ich mich halt einfach sehr stark auf dieses Gestalten, Leute für Zukunft inspirieren und sie halt wieder in diesen Gestaltungsmodus zu bringen. Und das macht mich aber schon auch demütig, weil wie gesagt, im Endeffekt weiß es niemand, ich auch nicht. Ja.
Ja. Wir haben dann noch eine Frage, auch ganz spannend wahrscheinlich für dich, und zwar eine Frage von unserer vorherigen Gästin aus dem Podcast, und zwar die Caroline ist verantwortlich. Ich weiß, kennst du das Projekt The Week?
The Week?
Nee. The Week, also die Woche quasi.
The Week. The Week. Okay, ja.
Musst du dir mal geben. Wir haben da die Verantwortliche für Deutschland im Podcast gehabt und die stellt sich aktuell die Frage oder stellt dir die Frage. Das heißt, die wusste nicht, dass du jetzt mein Gast bist. Ich finde es aber ultra spannende Frage für einen ultra spannenden Charakter wie dich. Und zwar, mit welchem Paradox hast du es gerade zu tun und wie gehst du damit um?
Mit welchem Paradox? Mhm. Okay. Boah, das ist eine gute Frage. Also
ich weiß, es ist eine Hammerfrage zum Abschluss, aber ich fand sie ultra spannend. Und ich glaube, die ist ja auch ganz gut aufgehoben.
Also ich glaube schon, was halt wirklich ein Riesenparadox ist im Moment, und das haben wir auch schon jetzt mehrfach in dem Podcast besprochen, ist halt das Thema, dass ja eigentlich keiner mehr Bock auf Zukunft hat. Aber wir müssen wirklich, da komme ich nochmal zum Buchtitel, zurück zur Zukunft. Weil das ist das Einzige, die Chance, was uns bleibt. Ja, das bringt uns nichts, auch wieder politisch nach links und rechts abzudriften, sondern wir müssen nach vorne. Ja, und das ist für mich schon ein Riesenparadox. Eigentlich hat keiner da Bock drauf, keiner will sich damit beschäftigen, aber eigentlich ist es genau das, was wir tun müssen. Weißt du, was ich meine? Das ist für mich wirklich ein Riesenparadoxum. Ich habe auch letztens mit einem guten Freund gesprochen, wirklich ein guter Freund, und dann sagt er zu mir, naja, wenn jetzt halt die Budgets gekürzt werden, dann wird es dich ja auch betreffen, weil so nach dem Motto, du bist ja auch mehr nice to have. Und ich denke mir so, nein, das ist ja genau das Ding nicht. Das ist ja das, was ich immer wieder sehe, so, man macht dann Trend-Workshops, wenn man halt ein bisschen Budget übrig hat und so. Und wo ich sage, nein, genau, jetzt musst du daran arbeiten, ja. Und das ist dieses Paradoxum, das, mit dem ich mich halt beschäftige. Und was mache ich dagegen? Ich habe ein Buch geschrieben mit dem Markus dazu. Wir haben ja auch einen YouTube-Stream dazu, wo wir wirklich alle paar Wochen nur über positive Zukunftsbilder reden, weil die ganzen negativen News bekommst eh überall. Und ja, ich stehe jede Woche auf Bühnen und will die Leute da für Zukunft wieder inspirieren und halt auch mit ihnen wieder in diesen Gestaltungsmodus kommen. Ja. Ja, und jetzt der nächste Step auch für nächstes Jahr ist auch, wie gesagt, dieses Kinderbuch geplant. Also wirklich zu versuchen, dieses ganze Thema auf den unterschiedlichsten Ebenen zu challengen und nach vorne zu betreiben.
Ja, super cool. Also finde ich ganz spannend. Verfolge ich auf alle Fälle. Vielen Dank, Marcel, für schon mal das Gespräch. Am Ende aber darfst natürlich du eine Frage stellen, einer dir unbekannten Person, also meinem nächsten Gast im Podcast. Welche Frage würdest denn du gerne stellen?
Welche Frage würde ich gerne stellen? Ach, die Paradoxfrage war schon ziemlich gut, muss ich sagen.
Du kannst ja copy und pasten.
Die ist wirklich stark, ja. Das ist auch wirklich interessant, ja, weil ich finde, bei so Fragen lernt man irgendwas Neues. Da muss ich sagen, was wäre für mich spannend? Also was für mich schon spannend wäre, oder was ich eh immer wieder frage, ist so nach dem Motto, also was muss man denn aus Sicht, also auch deiner Sicht oder auch deinem nächsten Gast, was muss man denn machen, um Menschen für Zukunft zu begeistern? Ja, das ist oft, was ich Menschen frage, um so ihren Blickwinkel darauf zu bekommen. Weißt du, wie sehen die das? Ja, mit welchen Zugängen arbeiten die? Was ist für sie wichtig? Manchmal kommen da ganz plumpe Antworten und manchmal aber auch sehr interessante. Ja.
Nehme ich gerne mit. Super.
Super.
Okay, Marcel. Dann hast du wahrscheinlich den letzten Podcast des Jahres hinter dich gebracht. Ich weiß nicht, ob du noch einen hast. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal natürlich die Auszeit, die du dir schon, glaube ich, gewünscht hast nach dem spannenden Jahr für dich. Ich glaube, so Kopfmenschen, wie wir beide auch vielleicht sind, wo sich viel mehr Gedanken beschäftigen, ist so eine Auszeit immer ganz gut. Bei mir sind es meistens die Spaziergänge raus, Natur, einfach versuchen, nichts mit Jahr zu tun, zwar gerne auch weiter zu denken, aber vielleicht bewusst mal andere Pfade einzuschlagen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Ich weiß, es ist immer nicht ganz selbstverständlich, vor allem nicht zum Ende des Jahres, wenn noch sehr viele die Welt retten wollen, so kurz vor Ende. Ja. Aber ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Wir haben vielleicht noch mal ein, zwei Schnittstellen, die wir gleich noch besprechen werden. Ich wünsche dir schöne Weihnachten, ich wünsche dir ein schönes neues Jahr mit viel Gesundheit und natürlich auch deine Idee der Zukunft, was dein so Bild im Kopf ist, dass es natürlich bestmöglichst eintritt. Und somit verabschiede ich mich von dir, Marcel. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und gerne bis bald.
Vielen Dank, Marco, und vielen Dank auch für den Support. Danke.
Sei stolz auf dich. Mehr rund um Be Proud findest du unter www.markenstolz.de.